der hat es gerade schon richtig ausgedrückt. Da ist jetzt schon so viel Stoff aus der Predigt drin. Aber auch wenn es um das Thema Abendmahl geht, ist es nun mal so, dass auch heute Morgen nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich drin steckt, von mir angesprochen wird. Mir lag es einfach auf dem Herzen, heute Morgen den kompletten Gottesdienst unter das Thema Abendmahl zu setzen. Und da sind so verschiedene Aspekte mit drin. Und wenn ihr die verschiedenen Berichte aus den drei Evangelien rausnehmt, aus Matthäus 26, Markus 14 und auch Lukas 22, wo Jesus mit seinen Jüngern das Mahl gefeiert hat, dann seht ihr da schon mal etwas unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Apostel, die wiedergegeben haben, was sie dort erlebt haben. Ich möchte heute Morgen gleich diesen Bericht aus dem Lukas-Evangelium zugrunde legen. In der Bibel lesen wir noch verschiedene andere Situationen, wo darauf hingewiesen wurde, dass die erste Gemeinde das Mahl des Herrn gefeiert hat. Das, was wir meistens mit dem Abendmahl verbinden, sind die Einsetzungsworte, die Paulus dann an die Korinther geschrieben hat. Und ich denke, dass dieses Gesamtbild, was dabei entsteht, so maßgeblich ist. Nicht die einzelnen Teile, die da jetzt vielleicht Schwerpunkt bilden können, wo wir uns dann drauf stürzen können und denken, was ist da jetzt eigentlich gemeint? Kann ich zum Mahl gehen, kann ich nicht zum Mahl gehen? Da komme ich nachher noch mit drauf. Wenn wir heute nach dem Gottesdienst berichten sollen, jeder Einzelne für sich, was habe ich im Gottesdienst erlebt, wie war der Gottesdienst, dann wird jeder etwas anderes für sich persönlich rausholen. Manch einer wird sagen, okay, der Gottesdienst war jetzt bis zu diesem Moment, wo der Lobpreis gewesen ist, super gewesen. Ich bin gesegnet worden. Das, was anschließend kam, sprich die Predigt, das war für mich jetzt gar nicht mal so wichtig, weil ich wollte beim Mahl des Herrn dabei sein. Das habe ich dann auch erlebt. Für jemand anders, der vielleicht mit der Musik nicht so viel angesprochen wird, denkt, naja, schön, dass Sie da vorne gesungen haben. Ich brauche das Brot, ich brauche die Predigt, alles andere interessiert mich doch nicht. Und so werden unsere Berichte sehr, sehr unterschiedlich sein über diesen Gottesdienst, der dann irgendwann nachher vorbei ist. Aber lasst mich einsteigen aus dem Bericht, so wie Lukas dieses Erlebnis mit Jesus dort hatte. Lukas 22, die Verse 14 bis 23, ihr könnt sie dann so einzeln auch mitlesen in den Versen. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, und er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Die drei Berichte ähneln sich auf jeden Fall mal an verschiedenen Stellen. Dass Judas, hier noch nicht namentlich erwähnt, Jesus verraten wird, steht in allen dreien drin. Und dann gibt es so ganz kleine, feine Unterschiede. Bei den Matthäus und Markus geht das dann mit los, einer von euch wird mich verraten. Und dann geht das Gemurmel los, wer wird es sein? Aber hier in Lukas wird ganz klar die Aussage, einer von euch verrät mich. Gar nicht irgendwo die Frage mit draußen. Und dann die Aufforderung von Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Dann auch die Unterscheidung, das ist im Durchlesen, nur im Vergleichen wirklich zu merken, dass Jesus den Kelch nahm und später kam das Brot und dann nochmal den Kelch. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie das damals im Passamal gewesen ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Etwas, was ich eigentlich bei jedem Abendmahl sage. Immer wieder diese Aussage, dass wir das Mahl des Herrn feiern zum Gedächtnis. Aber an was denken wir denn eigentlich? Sind wir Totenverehrer? Nein, wir denken an den Tod von Jesus. Sind wir diejenigen, welchen, die daran glauben, dass Jesus auferstanden ist? Ja, auch das ist es. Aber hier gibt es noch ein kleines Wort dazwischen und das fällt uns dann im Alten Testament auf, was Gott immer wieder tut. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Wenn Gott an etwas denkt, dann tut er etwas. Und das hängt ganz dicht zusammen, dass man hier nicht einfach nur hingeht, wir denken an etwas, ja, war ein schönes Erlebnis gewesen, die Lobpreiszeit war klasse gerade, da denken wir dran, noch ist es ganz frisch. Wenn Gott an etwas denkt, wenn Gott etwas in Erinnerung ruft, dann tut er etwas. Und da gibt es verschiedene Beispiele. In 1. Samuel 1 lesen wir, da gedachte der Herr an Hannah, eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte. Damals war das ein No-Go. Frauen waren erst dann wirklich wertgeschätzt, wenn sie Kinder kriegen konnten. Hannah bekam keine Kinder, war dort im Tempel gewesen und hatte diese Sehnsucht, dass sie schwanger wird, dass sie ein Kind bekommt. Gott gedachte ihrer und was passiert? Sie wurde schwanger. Nicht nur, dass dann diese Aussage im Raum stand von dem Priester damals, dass sie schwanger werden wird, sondern Gott handelte und veränderte ihre Grundsituation. In Offenbarung lesen wir, gedenke, wovon du gefallen bist, kehr um und tue die ersten Werke. Also gedenken und tun im direkten Zusammenhang. Ja, Altes Testament, weit weg. Was hat das jetzt mit mir direkt zu tun, fragst du dich vielleicht? Wenn wir uns daran erinnern, dass wir durch Jesus Heil bekommen haben, wenn wir uns daran erinnern, dass das Heil von Jesus in unser Leben gekommen ist, dann hat das die Folge davon, dass wir etwas tun. Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Das heißt, da wo mein Glaube in Jesus gegründet ist, wenn ich mich daran erinnere, was wir im Mahl gleich feiern werden, dann führt es zwangsläufig dazu, dass wir das Heil von Jesus weitergeben und die Menschen um uns herum mitbekommen, was wir erlebt haben. Dass die Gnade, die wir selber erlebt haben, von ihnen aufgenommen wird. Deshalb finde ich das so interessant. Wir lesen, ich habe das bis jetzt auch immer gemacht, das war so in der Vorbereitung für diese Predigt für mich nochmal deutlich geworden, dass das Gedenken nicht einfach daran ist, dass wir uns ein Bild malen davon, dass Jesus mit den 12 Jüngern am Tisch zusammensitzt und sie das Mahl feiern, das Passahlamm, was sowieso in dieser Zeit gefeiert werden sollte und wo Jesus dann das erste Mal mit den Jüngern es in ganz besonderer Weise feiert. Es geht nicht nur darum, dass wir an den Tod von Jesus denken. Es geht nicht darum, dass er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Das macht unser Heil aus. Aber wenn wir daran denken, wenn wir dieses Gedenken wirklich richtig machen, wenn wir es aktiv haben, dann ist es dadurch, dass wir das Zeugnis, dieses Heilszeugnis in diese Zeit hineintragen. Und das macht jeder sehr unterschiedlich, weil wir sehr unterschiedlich gestrickt sind. Nun lesen wir in der Bibel des Öfteren vom Abendmahl, vom Herrenmahl oder wir hören diese Ausdrücke. Nee, in der Bibel lesen wir es gar nicht so, sondern da wird es als das Mahl des Herrn bezeichnet. Lasst euch also nicht irritieren, wenn mal vom Abendmahl gesprochen wird oder vom Herrenmahl. Begriff Herrenmahl kommt daher, dass der Herr dieses Mahl eingeführt hat. Der Herr Jesus führte dieses Mahl ein. Lasst euch also nicht irritieren, wenn da unterschiedliche Aussagen kommen. In diesem Abendmahl, ich bleibe mal bei diesem Begriff, ist die wesentliche Rolle, dass diese Erlösungstat von Jesus sein Opfer sein Blut, das für uns floss, dass das für die Menschen hörbar wird. Sichtbar nicht, das ist alles schon passiert. Aber die absolute Wahrheit, die soll durch uns in diese Zeit hineingetragen werden. Das hat was mit diesem Gedenken zu tun, dass wir daraufhin etwas tun. Dass die Menschen das Evangelium erfahren. Dass wir selber mitbekommen haben, was uns anvertraut worden ist. Dass die Menschen erleben, dass Vergebung möglich ist. Nicht nur untereinander, dass man da mal, wo was schiefgelaufen ist, um Vergebung bittet, sondern dass der Höchste, dass Gott uns vergibt und dass er die Möglichkeit aufmacht, dass wir in Versöhnung leben dürfen. Und das wird im Mahl so sichtbar. Ich komme gleich noch auf weitere Punkte dabei. Im Weiteren steht darüber, dass es für uns ist. Sein Zuspruch Gottes. Man kann das jetzt auf der einen Seite so sehen, ja, das Mahl ist für uns. Aber ich möchte noch einen Gedanken mit reinführen, der für mich ganz wichtig ist, der im Mahl so zum Ausdruck kommt. Gott ist für uns. Ist eben in der Einleitung auch schon so zum Ausdruck gebracht worden. Egal, welche Situation du gerade durchlebst, Gott ist für dich. Ich will aus dieser Uns-Situation mal gerade raus. Setz deinen Namen da ein. Gott ist für dich. Und dieses für mich sein macht das so greifbar. Ich bin nicht ferne, sondern Gott ist mir nahe. Und das wird im Abendmahl so deutlich, dass er für uns ist und dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. In den anderen Evangelien, Matthäus und Markus, steht an der Stelle, dass viele glauben. Manche deuten darauf hin, okay, da sind einige ausgeschlossen. Das Gesamtzeugnis der Bibel sagt uns, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber es werden leider nicht alle annehmen. Und deshalb ist diese Einschränkung da, dass in diesem Viele dieser Zusammenhalt da ist. Auf der einen Seite, es dürfen alle, es sollen alle gerettet werden, aber es werden leider nicht alle annehmen. Nicht, weil ihnen der Glaube irgendwo begrenzt ist, dass sie da nicht mitgehen können, sondern weil sie nicht wollen. Ihre Entscheidung ist, ich will ohne dieses Heil durch Jesus leben. Für dich, für mich. Stell dir vor, dir überreicht jemand ein Geschenk, diesmal nicht verpackt. Du siehst von vornherein, was es ist. Du wusstest aber bis zu dem Moment noch nicht, dass es für dich ist. Ihr kennt das? Da wird irgendwo was in einen Raum reingeschoben, da sind 100 Leute drin. Man weiß, das soll jetzt das Geschenk sein für irgendjemanden. Und plötzlich heißt es, es ist für dich. Bleibt man da ganz ruhig sitzen? Je nachdem, was ist, kann passieren, dass man sich dann vielleicht erstmal zurücklehnt und denkt, naja, wie soll ich das nach Hause kriegen? Oder. Aber allein der Gedanke, das ist für mich, das dürfte doch normalerweise erstmal einen Jubelruf hervorrufen. Juhu, ich habe gewonnen. Tut mir leid, 99 sind dabei, die haben es nicht. Aber so ist Gott nicht. Wenn er ein Geschenk hier reinbringen würde, dann wäre das für jeden Einzelnen und wir dürften alle jubeln, dass wir es für uns bekommen. Und so ist dieses Mahl des Herrn für dich wie ein Geschenk. Für dich, der du diese Heilstat Gottes aufgenommen hast, ist es wie ein Geschenk. Vielleicht sollten wir an der Stelle viel mehr davon reden. Herzlichen Glückwunsch, du hast die richtige Entscheidung getroffen, wenn sich jemand für Jesus entschieden hat. Und er gesagt hat, ich will mit Jesus mein Leben gestalten. Für dich, auch heute. Und das ist nicht nur, wenn wir gleich die Elemente dann austeilen und ihr so ein kleines Gläschen Saft in der Hand habt und ein kleines Stückchen Brot, das dann gesagt wird, für dich. Nein, da steckt noch viel mehr drin. Jesus ist für dich. die kommen uns manchmal vielleicht nicht so vor. Heute Morgen vor dem Gottesdienst kam ich mir auch noch nicht so vor. Kann vielleicht nur derjenige nachvollziehen, der dann so eine Predigt vorbereitet hat und denkt, hoffentlich kriege ich den Faden, hoffentlich behalte ich den Faden und, und. Aber es gibt jemanden, der liegt daran, dass die Predigten gestört werden. Weil Gottes Wort soll fließen und es gibt jemanden, der als Widersacher entgegensteht. Komme ich gleich noch in einem anderen Bereich drauf. Aber dann kommst du hierher, vielleicht aus einer Situation, wo du denkst, Mensch, mir geht es überhaupt nicht gut. Du hast Begegnung mit Menschen, du hast Begegnung im Lobpreis. Ich kann euch sagen, wie ich hier heute Morgen reinkam, die Geschwister waren am Proben gewesen. Ich saß da, die Ute wollte noch was vom Gottesdienstablauf. Ich hatte Tränen in den Augen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich war einfach schon so berührt gewesen von dem, was in der Probe ablief. Und als wenn es konserviert wurde, als ihr das Lied dann wieder gespielt habt, dann war das wieder da. Diese Berührung, die Gott dir ganz persönlich geben kann. Ganz persönlich für dich. Und ich möchte das mehr genießen. Wie oft ist es so, dass man sich in Dienst verliert? Ich bin da, weil ein Dienst notwendig ist. Und wie oft definieren wir uns über das Tun und weniger über die Beziehung? Ich habe ein Verlangen danach, dass es stärker wird, aus der Beziehung heraus, das zu tun, was Gott ehrt und nicht das, was mich ehrt. Es geht um Jesus, es geht um das, was er getan hat. Und daran denken wir heute Morgen. Und das Tun wird sich dann im Laufe der Woche erweisen. Oder vielleicht auch schon nach dem Gottesdienst. Ich möchte auf die verschiedenen Kelche eingehen und die in der Reihenfolge hier in Lukas 22 so angesetzt sind. Ihr seht auf dem Bild hier, auf der Präsentation, da stehen vier Kelche nebeneinander. Und Jesus nahm den Kelch und gab ihn den Jüngern. Und es gibt eine Reihenfolge bei diesen Kelchen, die hier aufgestellt sind. Und bei dem Mahl, und es handelt sich dabei noch nicht um das, was wir gleich feiern, sondern um das ganz normale Essen, was auch da gewesen ist, da wurde gegessen, da wurde getrunken und Jesus reichte den ersten Kelch weiter. Das war alles in diesem ganz normalen Ablauf mit drinne gewesen. Wir lesen das eigentlich so gerade durch und denken, naja, dann kommt das Brot und dann plötzlich nochmal dieser Kelch. Es stehen nur noch vier hier. Eigentlich waren es fünf. Der fünfte Kelch war der, der für den Messias gedacht war. Aus dem trank man nicht. Die anderen vier wurden während der Abendmahlsfeier oder während dem Passamahl getrunken. Gab es auch noch einen besonderen Ablauf, den gebe ich gleich nochmal mit dran. Aber der fünfte Kelch wurde nicht getrunken, der war reserviert für den Messias. Und in diesem ersten Mal, was der Jesus mit seinen Jüngern feiert, nimmt er diesen Kelch, und das war das, wo es dann heißt, dieser Kelch, der eigentlich nicht getrunken wurde. Den nahm er und damit wurde deutlich, hier ist der Messias unter uns. Und das war ja ganz unterschiedlich in dieser ganzen Situation, die Jesus durchlebt hatte. Da waren Menschen da gewesen, die haben gedacht, wie kriegen wir den wieder los? Andere folgten ihm. Ich möchte gleich noch mal ein paar Punkte rausnehmen dabei, wie das dann so im Ablauf gewesen ist. Aber als Jesus diesen Kelch genommen hat, dann wurde deutlich, der Messias ist da. Der erste Kelch, der da war, der wurde rund gereicht. Und ich weiß nicht, ob da sogar unsere kleinen Kelche ihren Ursprung dann finden. Bei den Juden musste alles koscher sein. Der eine Kelch wurde rund gereicht und jeder bekam in seinen Becher einen Schluck rein. Wir ersparen uns das hier heute Morgen, sondern die kleinen Kelche sind dann schon gefüllt. Aber aus dem einen Kelch wurde genommen und in die anderen eingefüllt, sodass jeder aus seinem koscheren Kelch trinken konnte. Das war das Teilen, was schon bei diesem Abendmahl stattgefunden hat. Und was hier Lukas nochmal so rausstellt. In diesem ganzen Ablauf wurden also zwei Kelche bei dem Passamahl getrunken und der dritte nach dem Mahl, der vierte dann eben nach dem Lobgesang, wo die Psalmen 113 bis 118 rezitiert wurden. Ohne etwas zu sagen, ohne zu sagen, ich bin der Messias, nimmt Jesus diesen fünften Kelch und macht deutlich, der Messias ist da. Und wie umkämpft war genau dieser Punkt. Wir lesen schon in der sogenannten Weihnachtsgeschichte, dass Jesus, der Retter, auf diese Erde gekommen ist. Und das ist in dieser Zusammenfassung drin, Retter, Christus, Kyrios, der Herr, der auf diese Erde kam. Und hier in diesem ersten und für Jesus auf der Erde letzten Abendmahl wird das doch nochmal so sichtbar. Wir lesen, dass Jesus immer wieder, ja, dass häufiger ein sogenanntes Schweigegebot da war. Er wollte gar nicht haben, dass darüber gesprochen wird, dass er der Messias ist. Ich möchte uns die Bibelstellen heute Morgen nicht vorlesen, aber es war so, dass Jesus sich raushalten wollte aus dem, was die Menschen eigentlich wollten. Sie wussten, scheinbar mittlerweile, dass Jesus aus dieser Linie von David kam und das Königreich Davids sollte ewig bestehen. Und für manche war da begründet gewesen, oh, Jesus, aus dieser politischen Linie von David, wir haben jemanden, der diese Thronfolge übernehmen kann. Das war aber gar nicht das Ansinnen von Jesus. Und an der Stelle hat Jesus die Menschen dann lieber zur Ruhe gebracht, weil er gar nicht diese politische Linie vertreten hatte, sondern ihm ging es darum, den Auftrag Gottes auszuführen. Als dann aber deutlich geworden ist, in dieser ganzen Vorbereitung, Vorgeschichte der Leidensgeschichte, er wird nicht mehr der politische Führer, da konnte das dann zum Ausdruck gebracht worden, der Messias ist da. Da hat er das freien Lauf gegeben. Und in der Zwischenzeit gab es dann einige Menschen, mit denen er im Gespräch gewesen ist, wo das dann zum Ausdruck kam. Andreas zu seinem Bruder Petrus, wir haben den Messias gefunden. Was übersetzt heißt, ist der Christus. Das war dann schon mal so unter den Jüngern im Gespräch gewesen. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, die fragte, bist du der Messias? Bist du der, auf den wir warten sollen? Er dann aber auch nicht das Wort Messias in den Mund genommen hat, sondern ich bin's, der mit dir redet, sagt. Und als die Jünger da so zusammen waren und er ihn mal gefragt hat, was meinen denn die Menschen, wer ich denn bin? Und dann die Frage an die Jünger kam, was meint ihr denn? Und Petrus dann sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also es gab Hinweise, wo dann im kleinen Kreis darüber gesprochen wurde. Aber Jesus mochte es gar nicht, wenn das groß rausposaunt wurde. Da gab es eine Situation, wo er Dämonen ausgetrieben hatte und die Dämonen dann anfingen zu reden und sagten, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und Jesus den Schweigen geboten hatte. Haltet die Klappe, ihr redet nicht. Warum? Ging es darum, dass dieses Zeugnis zurückgehalten wird? Nein. Jesus brauchte keine teuflische Propaganda. Das war die Propaganda von der falschen Seite, die hat er überhaupt kein Interesse daran gehabt. Deshalb hat er da zum Schweigen geboten. Und ich glaube, dass wir herausgefordert sind, dieses Gebot Gottes zu sehen, dieses Geschenk Gottes zu sehen, Jesus, der Messias, ist gekommen und daran denken wir gerade im Mahl. Es gab dann auch die Menschen, gerade in der Leidensgeschichte kommt das dann nochmal zum Vorschein, die Jesus dann verhöhnt haben, die dann zwar irgendwo vielleicht begriffen haben, der Messias ist da, aber das Ganze ins Lächerliche gezogen haben. Denkt nur an die Soldaten, die Jesus geschlagen haben und dann so nach dem Motto, verrat uns, wer hat dich gerade geschlagen? Jesus nimmt diesen Kelch, macht deutlich, hier ist der Messias unter euch. Ich weiß nicht, wie du dich selber fühlst, wenn es um den Kelch des Herrn geht. Wenn wir zum Abendmahl gehen, wenn wir diesen kleinen Schluck aus dem Becher nehmen, ist das wirklich dann der Punkt, wo du dann weißt, ich bin jetzt gerade ganz eng mit dem lebendigen Gott im Gespräch? Ist es so, dass du es weißt an der Stelle, Jesus ist Gottes Sohn. Ich bin ganz nah mit ihm unterwegs. Wir haben es eben gesungen, du kannst allen Zweifel, alle Sorgen fallen lassen bei ihm. Das ist schön zu wissen. Keiner braucht gleich seine Sorgen mit hier mit nach vorne nehmen. Es darf alles bei Jesus abgeladen sein. Und dieses Vertrauen auf ihn, dieses Vertrauen, dass er führt, dass er leitet, dass er Recht verschafft, das ist in diesem Mahl mit drin. Und ich glaube, in diesem Hinreichen des Kelches sagt Jesus dir, glaube mir, vertraue mir. Es wird alles so geschehen, wie ich es haben will. Es darf uns ruhig machen. Wie oft sind wir selbst mit eigenen Gedanken unterwegs und denken, ja, das muss so und so und so laufen. Sind wir vielleicht irgendwann enttäuscht, wenn es komplett anders gelaufen ist. Aber wenn es so gelaufen ist, wie Gott es haben will, sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und nicht jeder Weg ist von vornherein glatt geebnet. Manches hat Dellen im Weg und da muss man sehen, dass man den richtigen Punkt mit Jesus geht. Ich sagte eben, das Abendmahl war eigentlich Teil des Passamahls gewesen. Und ich möchte in dieses Bild von Jesus mit den Jüngern kurz hineingehen. Jesus ist mit den 12 Jüngern dort zusammen. Und ich möchte euch jetzt gerade mal so aktuell in unsere Zeit nehmen. Im Regelfall ist es doch so, wenn man Tischgemeinschaft hat, dann redet man miteinander. Und niemand möchte dann an der Stelle sein, dass er jemanden gegenüber sitzen hat, den man gerade nicht mag. Kennt ihr das? Du kommst als Letzter irgendwo zu einer Feier rein und ist genau noch da ein Platz frei, wo du überhaupt nicht sitzen wolltest. Ich merke an dem Schmunzeln einiger, dass sie das kennt. Man hat doch dann irgendwo so diese Punkte, wo man sagt, ich würde jetzt gerne neben dem sitzen, vielleicht habe ich da noch sowieso ein gewisses Thema, was ich mit ihm besprechen möchte. Jesus sitzt dort mit den 12 Jüngern zusammen und es ist einer dabei, wo er genau weiß, der wird mich verraten. Und Jesus schmeißt ihn nicht raus. Er ist nicht verärgert darüber, er weiß, das gehört zu dem Plan, in dem er lebt. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, auf der einen Seite mit 11 zusammen, wo man genau weiß, mit denen laufe ich auf einer Ebene. Aber das eine, mit dem will ich überhaupt nicht. Doch, Jesus wollte, aber der eine wollte nicht mit Jesus. Ich glaube, dass Tischgemeinschaft genau das ist, was wir viel öfters brauchen. Vielleicht die Herausforderung fürs Küchenteam, aber ich glaube, wir brauchen viel mehr Tischgemeinschaft. Nicht nur dieses Hintereinandersitzen, wo man dann sagt, naja, der hätte sich heute Morgen auch mal kämmen können, die Haare liegen heute Morgen nicht richtig oder der Kragen ist nicht richtig hingelegt oder. Tischgemeinschaft, wo man sich gegenüber sitzt, wo man sich austauscht und wo man vielleicht auch mit dem man nicht gerade jedes Mal zusammen ist und redet, Gemeinschaft hat und ins Gespräch kommt und vielleicht genau auch in die Gespräche reinkommt, wo Klärungen möglich sind, wo Sympathie gewonnen werden kann. Ich habe das häufig genug erlebt, dass ich mit Menschen zusammengekommen bin, wo ich dachte, mit dem, die andere Straßenseite ist auch ganz nett. Da scheint die Sonne jetzt gerade oder Schatten, je nachdem, welche Temperatur da ist. Als wir vor Jahren Seelsorgeseminare besucht haben, Irina und ich, und dann so Zweier-, Dreiergruppen gebildet werden sollten, und ich mich dann gefragt habe, mit wem willst du dann am liebsten zusammen sein? Mit wem willst du dich austauschen? Es waren so 190 Leute da gewesen, da war also die Auswahl recht groß. Und in dem ersten Gespräch gab es also keine Einschränkungen. Man sagt, okay, sucht euch einen aus. Es war für mich naheliegend, komm Irina, wir gehen ins Zweiergespräch, wir können das, wir haben das jetzt jahrelang geübt. Und als dann die nächste Übung kam, da haben die gesagt, und jetzt ist mal nicht euer Ehepartner dran, auch nicht euer bester Freund, ihr sucht euch jetzt irgendjemanden aus der Gruppe raus und dann kommt ihr ins Gespräch. Es ging darum, dass gewisse Übungen gemacht werden. Und wisst ihr, ich saß dann plötzlich genau dem gegenüber, mit dem ich überhaupt nicht wollte. Ich sage das jetzt mal von mir, mein Egoismus, mit dem wollte ich nicht. Der hat sich in der Zwischenzeit schon so komisch geäußert, wo ich mich dachte, mit dem jetzt reden, mit dem das Thema durchgehen, es war mir im Moment schwer, aber die Auswahl traf mich jetzt gerade in die Richtung. Um es ganz kurz zu machen, wir haben nicht nur die Übung vernünftig hinbekommen, wir haben noch weitere Übungen miteinander gemacht, weil wir gemerkt haben, wir können uns ergänzen. Ich fand es so interessant, obwohl erstmal keine Sympathie für diesen Mann da war, entstand eine Sympathie für ihn. Ich weiß nicht, wie viele Übungen wir noch weiter gemacht hatten. Es wurde dann auch noch weiter gewechselt. Man sollte da nicht immer mit denselben Leuten zusammen sein. Aber was will ich sagen? Da, wo jetzt im Moment keine Sympathie war, da entstand Sympathie. Gut, unsere Wege trennten sich nach dem Seminar und so kam das dann eben nicht, dass man da weiter im Gespräch war. Aber ich glaube, im Gemeinderahmen ist es etwas, was uns viel, viel mehr ziehen muss. Tischgemeinschaft fördert Einheit. Können wir dazu nicken oder auch Amen sagen? Klar, wenn da jetzt ein Vegetarier ist neben einem, der, oder ein Veganer neben einem, der gerne Fleisch isst, das könnte passieren, dass da die Blicke doch ein bisschen schräg werden. Aber ich denke, gerade unter uns Christen dürfte das normalerweise kein Problem sein, an der Stelle miteinander umzugehen. Das ist das, was auf dem Teller liegt. Aber wisst ihr, viel, viel schwerwiegender ist das, was im Herzen liegt. Und da miteinander unterwegs zu sein, miteinander in Einheit unterwegs zu sein. In diesem Bund, den wir im Mahl feiern, werden Grenzen überschritten. Die Grenze zwischen Arm und Reich, die Grenze zwischen Juden und Heiden, die fällt, Mauern fallen. Es fallen Mauern zwischen Deutschen und Ausländern. Egal aus welchen Situationen sie zu uns gekommen sind, ob das vor vielen Jahren war, als wir die Gastarbeiter nach Deutschland gerufen haben oder aktuell die Flüchtlingssituation. Diese Mauern fallen. Es fallen auch die Mauern zwischen Pfingstlern und den anderen Konfessionen. Weil in ihm sind wir eins. Und diese Einheit, die soll leben können. Und es gibt jemanden, der legt großen Wert darauf, dass diese Einheit entzweit wird. Gott möchte diesen risslosen Zusammenhalt. Als wir vor einigen Wochen hier im Gebet waren, hatte ich ein Bild gehabt, wie so ein Holzstück auseinanderbrach. Schreiner wissen, dass es nicht immer so einfach dann zu kitten ist. Und in diesem Bild sah ich dann, wie plötzlich so eine Tube kam und da Leim reinkippte. Ich habe den einen weiteren Arbeitsgang nicht gesehen, aber ich sah plötzlich, wie dieses Holzstück wieder ganz sauber verarbeitet war. Nichts zu sehen von dem, was vorher war. Ich weiß nicht, ob es ein Schreiner so hinkriegt. Aber bei Gott ist es möglich, aus dem, was entzweit ist, wieder eins zu machen. Ihr, die ihr schon länger hier in diesem Raum Gottesdienste mitfeiert, erinnert ihr euch noch daran an den Riss, der dort rechts in der Wand war? Der ging so richtig schön von oben nach unten runter. Wisst ihr noch, wo er war? Man muss schon ein bisschen genauer hingucken, um vielleicht zu ahnen, da könnte er gewesen sein. Aber die Fachmänner, die dran gewesen sind, haben sich so Mühe gemacht, dass es nicht zu sehen ist. Wer hier reinkommt, sieht nicht, dass da mal ein Riss gewesen ist. Normalerweise entsteht an der Stelle nicht wieder ein Riss. Normalerweise, wenn daneben. Ich lege aber keinen Wert darauf, dass er wieder entsteht. Ja. Wenn der Fachmann kommt und Gott ist unser Fachmann, dann kann er das, was entzweit ist, wieder zur Einheit führen. Und ich glaube, gerade im Mahl ist das so ein Punkt, der sichtbar wird. Die Jünger sind zusammen. In diesem Fall war es nicht so gewesen, dass Judas wieder dazukommen sollte. Der Verrat war gelaufen. Er hatte selbst über sich ein Urteil gesprochen gehabt. Klar, bei den Jüngern war auch dieser Punkt gewesen, wer ist der Größte unter uns? Aber schaffen wir es wirklich, an den Punkt zu kommen, zu sagen, wir achten einander, den Nächsten höher als uns selbst? Schaffen wir es, dem Nächsten den Punkt zu kriegen, in Wertschätzung zu begegnen? Oder kommen die Dinge so nach dem Motto, was willst du da unten und was willst du da oben? Ich denke, das sind so unterschiedliche Situationen, die auflaufen können. Paulus schreibt an die Korinther die Einsetzungsworte, ich werde sie gleich lesen. Und wir haben da eine Situation, die er dann hineinpackt, wo gegenseitige Rücksichtsnahme nicht zum Vorschein kam. Die kamen sehr unterschiedlich zu diesen Abendmahlsfeiern und das muss ja ziemlich heiß hergegangen sein. Die kamen vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die hatten noch keinen Chronograph gehabt, der Chronograph hing weit oben am Himmel und vielleicht hatten sie dann gedacht, okay, bisschen bewölkt, ich sehe jetzt nicht gerade, wie viel Uhr es ist, unterschiedliche Zeiten, wo sie zusammengekommen sind und dann hatten sie unterschiedliche Mengen an Essen dabei gehabt und dann wurde losgelegt, ohne zu gucken, hat der Arme überhaupt was dabei. Es war also wirklich kein Miteinander, sondern sie feierten jeder für sich. Dieser Zusammenhalt, der war nicht sichtbar. Und deshalb ermahnt Paulus dort die Gemeinde, dass sie nicht unwürdig zum Mahl kommen sollen. Da ging es nicht erstmal um diese Situation, habe ich gestern eine Sünde getan oder vorgestern oder davor, sondern da ging es auch darum, achte ich den Nächsten neben mir? Bin ich mit ihm auf einer Wellenlänge oder sehe ich auch, dass er nichts mitbringen konnte? Zwischen Arm und Reich gab es nicht nur heute Probleme, sondern auch damals schon. War man bereit zum Teilen? Und gerade hier bei dem Kelch kommt das ja so schön zum Vorschein. Das Teilen unter den Jüngern, der eine Kelch in die verschiedenen eingegossen. Im Abendmahl treffen wir auf die Gemeinschaft mit Jesus und wir treffen die Gemeinschaft untereinander. Und vielleicht haben wir es ja irgendwann mal so, dass wir ein gemeinsames Essen haben mit einer anschließenden Abendmahlsfeier. Ähnlich vielleicht wie damals bei Jesus. Und selbst wenn ich euch gleich die Kelche reichen würde, das Welcome-Team macht das dankenswerterweise. Im Mahl ist Jesus dein Gastgeber. Jesus reicht dir den Kelch. Jesus reicht dir das Brot. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es immer wieder neu feiern, damit die Gnade Gottes auch gerade an der Stelle sichtbar wird. Wir Menschen sind nur Handlanger an der Stelle. Aber derjenige, der sein Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hat, der wird wieder neu daran erinnert, die Gnade Gottes ist für mich noch heute Morgen. Ich möchte gleich ein wenig Zeit geben, auch zum Nachdenken über so ein paar Aussagen, die jetzt in der Predigt gefallen sind. Wir werden sie jetzt gleich auch an der Wand haben. Wir feiern das Mahl zu seinem Gedächtnis. Was hat es mit deinem Tun zu tun? Wie weit bist du unterwegs auf diesem Weg, dass du nicht nur daran denkst, still daran denkst, ja, ich feiere das Mahl. Gott ist für dich. Wenn du deine Schuld, deine Sünde bei Gott abgeladen hast, dann hast du genau den richtigen Punkt gefunden, genau die Stelle gefunden, wo das loswerden kann, damit dieses für dich noch intensiver wird. Jesus ist der Messias, wird so deutlich in diesem fünften Kelch. Und denk heute Morgen vielleicht nochmal ganz neu darüber nach, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist deine Schuld bereinigt? Ist er dein Herr? Ist er dein Gott? Wenn nicht, kannst du dein Leben jetzt ihm geben. Aber da, wo du vielleicht schon länger unterwegs bist, vielleicht stellst du fest, da ist irgendwas locker geworden. Ich muss es wieder fester machen. Ich muss näher dran kommen. Und ein weiterer Punkt, der im Abendmahl auch immer wieder verankert ist, wenn du feststellst, während der Zeit, wo wir gleich auch ein wenig drüber nachdenken dürfen, da ist jemand, eine Person, mit der sollte ich nochmal ins Gespräch kommen. Dann sieh zu, dass es bald möglichst passiert. Aber bleib nicht vom Mahl fern, wenn deine Beziehung mit Jesus in Ordnung ist. Und die ist dann in Ordnung, wenn du dein Leben mit ihm gestaltest, dann darfst du zum Mahl des Herrn kommen. Aber dieser zweite Schritt, lass ihn nicht außen vor. Manchmal ist es nicht immer sofort klärbar. Manchmal sind Menschen auch aus dem Blickwinkel verloren, an die man erinnert wird. Aber dann seh zu, dass du trotzdem, da wo du es kannst, Ordnung schaffst.